Wir dürfen einen großen Gott verkündigen. Und wir haben das durch die Lieder vorhin auch schon getan. Wir verstehen nicht alles, was dieser Gott tut. Aber wir dürfen wissen und weitersagen, dieser Gott hat dich und mich lieb. Und aus seiner Liebe heraus wird er fertig, auch mit so schweren Situationen, wie wir sie eben im Römerbrief gelesen haben. Und darüber, wie Gott das tut, trotz dieser Schwierigkeiten, die er mit den Menschen hat, wollen wir heute hören. Wir haben am letzten Sonntag davon gehört, wie das Volk Israel als besonderes Volk Gottes erwählt ist und davon, wie Gott in seiner Treue zu diesem Volk steht und an diesem Volk festhält. Ich möchte heute auch aus dem Prophet Jesaja einige Verse als Grundlage meiner Predigt machen. Verse, die zunächst eine ganz andere Aussage über das Verhalten Gottes und das Denken Gottes über sein Volk zu haben scheinen. Ich hatte diesen Text vor dem letzten Sonntag bereits benannt als Text für den heutigen Sonntag und war mir dann nicht sicher, ob es denn gut sei, zwei Verse oder zwei Stellen, die so unterschiedliche Aussagen über das Denken und Handeln Gottes machen, so unmittelbar nacheinander an den Sonntagen zur Grundlage der Predigt zu haben. Ich war mir darüber noch nicht im Klaren, als ich allerdings dann schon das Programm für den heutigen Sonntag erhielt und dem war natürlich das von mir ursprünglich genannte Verse als Grundlage genannt. Und zwar handelt es sich um die Verse aus Jesaja 5, Vers 1 bis 7. Dort heißt es: Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun, und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe, und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln soll er aufgehen. Und ich will den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihren regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind Pflanzungen seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch, und siehe da, Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Das Bild von dem Besitzer des Weingartens und dem Weingarten, dem Weinberg, wird uns hier von einem gesungen, der den Besitzer des Weinberges als seinen Freund bezeichnet. als ein von einem, der gewissermaßen auf der Ebene des Weingärtners steht und der die Gefühle und das Handeln und auch die Enttäuschung des Weingärtners erlebt und gesehen hat. Es ist nicht geschildert aus der Sicht des Menschen, sondern es berichtet uns von jemand, der es wissen muss, von einem Freund, wie es um den Besitzer des Weingärtners steht. Sicher bleiben dabei Fragen offen. Zum Beispiel musste der Herr des Weinberges nicht von vornherein wissen, dass es schief geht. Es ist vielleicht wie bei einem Kind, das schon einiges von physikalischen Gesetzen weiß und gehört hat und von seinen Eltern gesagt bekommt, da oben, was da so glitzert, das ist ein Flugzeug. Weil er eben nicht alles weiß von den physikalischen Gesetzen, wird er sagen, das kann nicht sein, das passt nicht in mein Bild. Und vielleicht sagt er dann oder kommt zu dem Schluss, das ist also kein Flugzeug. Ein anderer wird vielleicht sagen, gut, eigentlich ist das unbegreiflich, dass das Flugzeug da oben sein kann, aus meiner Sicht und aus meinem Verstehen. Aber für mich ist das kein Grund, daran zu zweifeln. Es ist trotzdem, wenn es meine Eltern mir sagen, Realität, dass es so ist. Und ich denke, so müssen wir uns auch vieles annehmen und einfach akzeptieren, was uns in der Bibel über Gott mitgeteilt ist und was uns hier von diesem Freund des Weinbergbesitzers mitgeteilt wird, ist einfach Realität auch dort, wo wir oder wo für uns Fragen offen bleiben. Er schildert die Situation, er schildert das Verhältnis Gottes zu seinem Volk Israel an diesem Bild des Weinberges. Ein Bild, das denen, an die die Worte zunächst gerichtet waren, geläufig war aus dem täglichen Leben. Ich will versuchen, ein solches Bild in unsere heutige Situation, in unsere heutige Zeit zu übertragen und dabei auch noch einige andere Informationen, die wir aus der Bibel haben, mit einbauen. Der Freund, der hier das Lied singt, der würde heute vielleicht sagen, mein Freund hat überlegt, wie schön könnte es sein, wenn Menschen in einer Gemeinschaft zusammenleben, in der einer den anderen achtet und respektiert, eine Gemeinschaft, in der jeder eine Aufgabe, eine Arbeit hat, eine Gemeinschaft, in der sich alle freuen über das, was ihnen gemeinsam geschenkt ist und auch über das, was sie selber schaffen konnten, über das, was sie selber beitragen konnten zu ihrem glücklichen Leben. Und er gründete ein Unternehmen, eine Firma, in der all diese Dinge gegeben sein sollten. Er selbst wollte sich dann freuen an den Menschen, die in seinem Sinne, in seinem Geist und in den Idealen, die er sieht, die Firma leiten und sich gemeinsam freuen. Und er freute sich auch auf den Kontakt zu diesen Menschen. Ein Kontakt, der getragen sein würde von der Dankbarkeit dieser Menschen für all das, was ihnen gegeben und geschenkt wurde. Dankbarkeit für all die Möglichkeiten, die ihnen eröffnet sind. Er war reich, er hatte alle Möglichkeiten und er setzte seine Vorstellungen um. Er erwarb Land in optimaler Lage. Hier heißt es, er hatte einen Fetzen Weinberg. Heute würden wir vielleicht sagen, ein Grund und Boden mit optimalen Verkehrsanbindungen. Und dann schuf er alle Voraussetzungen, dass diese Firma effektiv und gut arbeiten kann. Er führte alle möglichen Investitionen durch. Hier im Bild des Weinberges heißt es, dass er Weinkufen, also Anlagen für die Verarbeitung des Weines, baute. Er sorgte auch dafür, dass es in der Firma, in den Unternehmen soziale Bereiche gibt, wo Menschen Schutz finden können. Und das ganz zentral. In der Mitte des Weinbergs, heißt es, baute er einen Turm. Und er sorgte dafür, dass alle Voraussetzungen für ein gutes Gedeihen der Firma gegeben sind. Er grub den Boden um. Und er sorgte dafür, dass alles, was der Arbeit hinderlich sein könnte, aus dem Weg geräumt wird. Er räumte, so heißt es hier in diesem Gleichnis vom Weinberg, alle Steine weg. Er gab den Bau des Weinberges nicht in Auftrag, sondern hier wird uns deutlich, dass er sich selbst engagierte. Er setzte sich mit seiner ganzen Person für das Gelingen dieses Planes ein. Er selbst grub den Boden um. Er selbst las die Steine auf, damit sie das Wachstum der Pflanzen nicht stören. Und als er fertig war mit allen Vorbereitungen, dann setzte er nicht irgendwen in diese Firma, sondern im Bild des Weinberges heißt es, er pflanzte Edelreben in diesen Weinberg. Und Gott setzte Menschen in seine Firma, in sein Unternehmen. Menschen, von denen im Schöpfungsbericht bezeugt wird, zusammen mit allem, was am sechsten Tag erschaffen wurde, siehe, es war sehr gut. Mit solchen Menschen begann dieser Freund sein Unternehmen. Die Menschen fühlten sich zu Hause in der Firma. Ja, sie fühlten sich wie die Herren der Firma. Aber von den Idealen, um die es ja eigentlich ging, von dem Besitzer des Weingärtners, hielten sie nicht viel. Und es ging auch entsprechend übel aus. Mein Freund, so würde es vielleicht in diesem Gleichnis weiter heißen, gab aber noch nicht auf. Er ließ nicht los von seiner Vorstellung, das müsste doch möglich sein. Und zwar war unter diesen Menschen eben noch einige aus der Bibel, um Noah, die wenigstens noch versuchten, nach den Ansprüchen des Besitzers des Weinberges zu leben. Und er sagte sich, ich will die anderen alle aus der Firma nehmen und versuchen, mit diesem Noah und seinen Nachkommen noch einmal neu anzufangen. Und er tat es und es sah bald wieder so aus wie vorher. Aber da war auch wiederum noch einer, der bereit war, auf den Besitzer des Weingartens zu hören. Und zu ihm sagte der Besitzer des Weingartens, der Besitzer der Firma: Komm, ich baue für dich eine neue, andere Firma. Gewissermaßen parallel zu der Firma, die er bestehen ließ, setzte er Abraham und seine Nachkommen in ein neues Unternehmen. Vielleicht, so meinte er, lag es daran, dass es immer schief ging, dass die Menschen nicht richtige, konkrete Richtlinien hatten, nach denen sie sich zu richten haben. Und so gab er den Nachkommen des Abraham Richtlinien, gab ein Gesetz, wie sie sich verhalten sollten. Und wir wissen aus der Bibel, dass auch das letztlich nicht geholfen hat. Gott hat es immer wieder versucht. Er hat immer wieder versucht, Störenfriede aus der Firma zu entfernen. Er hat die Firma laufen lassen, um die Menschen sehen, zu erfahren zu lassen, wie es läuft, wie es schief geht. Er hat bestraft und hat mit den Rest derer, die übrig geblieben sind, neu angefangen. Und das Ergebnis, wozu er am Ende kommt, das ist eben: Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht an ihm getan. Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen und so weiter. Regen will ich nicht mehr fallen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, der Heerscharen, ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzungen seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch und siehe da Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Das ist die Situation, in der wir stehen. Das gilt für Israel und das gilt natürlich erst recht für uns, von denen es im Neuen Testament heißt: Sie haben kein Teil am Bürgerrecht Israels und sie sind Fremdlinge bezüglich der Verheißungen Gottes. Und wir brauchen nur die Augen zu öffnen, dann sehen wir, wie es in dieser Firma, in diesem Unternehmen läuft. Und Gott sieht es auch so. Er muss und er gibt seinen Plan, seine Vorstellung, die er ursprünglich hatte, auf. Aber seine Sehnsucht nach Verbindung zu den Menschen, seine Liebe zu den Menschen und seine Absicht, Kontakt zu Menschen zu haben, die gibt er damit nicht auf. Und diese Liebe Gottes, diese Sehnsucht Gottes, Menschen als Gegenüber zu haben, die lässt ihn einen anderen Ausweg finden. Eine Möglichkeit, die es erlaubt, solche Menschen wie du und mich anzunehmen, ja sogar als Kinder zu haben, trotz all unseres Versagens. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und schon im Jesaja ist, wie in anderen Büchern des Alten Testamentes auch, die Rede von der großen Liebe Gottes. Und dort ist auch schon die Rede davon, dass da ein Mann Gottes sein wird, der die Sünde der Welt trägt, der die Strafe, die uns zukam, auf sich nimmt. Auf dieser Basis, aufgrund dieses neuen Weges, den Gott möglich gemacht hat, wird es nun doch noch möglich, dass Gott zu dir und mir Verbindung aufnimmt, beziehungsweise dass du und ich Verbindung zu Gott haben dürfen. In Jesus Christus wird uns diese Möglichkeit gegeben. Und in Jesus Christus wird gewissermaßen nachträglich auch all das noch wahr, was wir zunächst oder ich zunächst als ein Scheitern der Absichten Gottes geschildert habe. Es bleibt, das Heil kommt aus den Juden. Jesus Christus, das Heil, er war Jude. Und es bleibt dabei, es sind die Juden, über die uns die Wahrheiten über Gott vermittelt wurden, uns Menschen. Das gilt nicht nur vom Alten Testament, sondern das gilt weitgehend zumindest oder fast ausschließlich auch für das Neue Testament. Gott hält gewissermaßen seine Festhalten an dem Volk Israel. Aber das Heil, das liegt auf einer anderen Basis. Es liegt auf dem, was in Jesus Christus geschehen ist. Und ich denke und ich empfinde es selbst auch immer wieder als so frohmachend zu wissen, dass mein Heil, meine Verbindung zu Gott nicht auf irgendwelchen Leistungen beruht und auch nicht durch irgendwelche Fehlleistungen beeinträchtigt ist. Sondern es beruht allein darauf, dass Gott von seiner Seite all das weggenommen hat, was zwischen Gott und uns, was zwischen Gott und mir steht. Und er ist auch für das gestorben, was ich immer wieder, auch wenn ich mich bemühe, Jesus Christus nachzufolgen, immer wieder in meinem Leben feststellen muss. Ich kann immer wieder nur bestätigen, ja, diese Unfähigkeit vor Gott zu bestehen, war und ist bei mir da. Aber ich darf wissen und jeder darf es wissen und darf es annehmen, dass Jesus Christus gekommen ist, gestorben ist, um das wegzunehmen. Im Hebräerbrief heißt es einmal sinngemäß, das Blut von Stieren und Ochsen. All das, was das Gesetz bietet, ist nicht in der Lage, Sünden wegzunehmen. Da sprach ich, so heißt es weiter, bezogen auf Jesus Christus, da sprach ich, siehe, ich komme, o Gott, um deinen Willen zu tun. Und Jesus Christus kam, um den Willen Gottes auszuführen um Grundlagen zu schaffen, damit wir Kinder Gottes sein dürfen. Wir dürfen uns immer wieder neu darüber freuen, als Kinder Gottes. Und wir dürfen auch weiter sagen, und ich will es weiter sagen, dass diese Liebe, diese Sehnsucht Gottes auch dir gilt, der du vielleicht noch fragst, kann denn das alles so sein? Das passt doch nicht mit meinen Erfahrungen, mit dem, was ich mir sonst überlege, überein. Du darfst es. Es wird von Gott selbst bezeugt, dass es so ist. Du darfst zu ihm kommen, als zu dem, der dich haben möchte, der dich lieb hat, so wie du bist, und der dich auch weiter lieb haben wirst, so wie du bleibst und wie du in deinem weiteren Leben bist. Amen.